Kennst du Menschen, die sagen, dass sie Jesus kennen, dass sie an ihn glauben, aber irgendetwas ist komisch an ihnen, sodass du dich immer wieder fragst, ist es wirklich wahr? Ist Jesus wirklich ihr Retter und ihr Herr? Hast du Freunde, ob in der Schule, an der Uni, von anderen Gemeinden oder auf der Arbeit, die dir sagen, ich folge Jesus und gehe in eine Gemeinde, aber sie wandeln nicht so, wie Gottes Wort sagt, sodass du dich immer wieder fragst, sind das wirklich wiedergeborene Christen? Hast du Familienangehörige, einen Bruder, eine Schwester oder sogar deinen Ehepartner oder einer deiner Kinder, die mit ihrem Mund Christus bekennen, doch ihr Wandel macht dich immer wieder stutzig? Ich meine, wir alle wollen das Gute glauben, aber dennoch fragst du dich immer wieder, sind sie wirklich errettet? Ist ihr Bekenntnis bloß ein Lippenbekenntnis oder wirklich echt? Kennen wir nicht alle Menschen, ob außerhalb der Gemeinde oder selbst in der Gemeinde, die Jesus in gewisser Weise bekennen? Doch sie gehen so unregelmäßig in die Gemeinde. Und es ist so wenig geistliches Leben in ihrem Leben zu erkennen. Dazu gehört man immer wieder oder sieht man immer wieder so komische Dinge in ihrem Leben. Sie lügen dauerhaft gegenüber ihren Eltern, machen komische Geschäfte auf der Arbeit, schummeln in der Schule, flirten herum, lästern und kritisieren jeden und kennen Gottes Wort irgendwie so gut wie gar nicht und leben eigentlich so, dass man kaum einen Unterschied zur Welt erkennen kann, sodass man sich immer wieder die Frage stellt, glaubt diese Person wirklich an Jesus? Folgt die Person wirklich dem Retter der Welt? Hat dort wirklich eine ganze Umwandlung des Herzens stattgefunden? Und am wichtigsten die Frage, lebt diese Person wirklich eine tiefe, enge, persönliche Beziehung mit Jesus Christus als dem persönlichen, eigenen Retter und Herrn? Denn irgendwie leben manche, die sich Christen nennen, so komisch und so anders. Kennst du solche Menschen? Und wie gehst du mit ihnen um? Oder wie sieht es in deinem eigenen Herzen aus? Lebst du mit Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter? Doch vielleicht sagen jetzt einige von euch, woher soll ich das eigentlich wissen, ob jemand errettet ist oder nicht? Kann ich das überhaupt sehen? Kann ich das überhaupt erkennen? Oder eine andere Person sagt, steht es einer anderen Person überhaupt zu, solch eine Beurteilung zu machen? Ist doch seine Sache. Kümmere dich lieber um dich selbst. Keiner ist perfekt. Markus 4, 3 bis 20, den Abschnitt, den wir vor, glaube ich, 3 Wochen angefangen haben mit Nix Predigt und jetzt weitermachen mit dem Gleichnis vom Seemann, gibt dir Antworten auf all diese Fragen. Und du sagst jetzt wirklich? Und ich sage ja. Und dort wollen wir heute weitermachen mit dem gleichen Titel vom letzten Sonntag. Hast du ein totes oder ein lebendiges Herz? Teil 2. Und Markus 4, 13 bis 20 gibt uns hier 4 Herzensreaktionen auf Gottes Wort. 4 Reaktionen des Herzens auf Gottes Wort, damit du erstens dein eigenes Herz besser kennenlernst, besser überprüfen kannst und damit du die Menschen um dich herum besser verstehst. Als ich so am Studieren war die letzte Woche, neben natürlich der Zeit in Prag und allen anderen im Leben, habe ich vor 3 Wochen gesagt, bevor wir hier zu diesem Abschnitt kamen, also ich habe so viele andere Prediger überprüft, die durch diesen Abschnitt gepredigt haben und habe gesagt, manche machen sogar für jeden Boden, jedes Herz eine Predigt. Ich habe gesagt, die sind ja verrückt. Naja, diese Woche habe ich studiert. Letzten Sonntag habe ich schon gedacht, ich mache alle 4 Herzen, habe es dann verändert. Und beim Studieren habe ich dann gemerkt, oh, heute machen wir Teil 3. Und es folgt noch Teil 2 und es folgt noch Teil 3, wenn wir machen heute nur das dritte Herz. Und ihr sagt, wie ist das nur möglich? Wir werden es erfahren. Letztes Mal haben wir uns so klar gemacht, warum Jesus jetzt hier in unserem Abschnitt in Markus 4 anfing, in Gleichnissen zu reden, richtig? Diese Bildersprache mit der himmlischen Bedeutung. Was war die Antwort aus dem Mund Jesu? Er hielt Gleichnisse oder er sprach in Gleichnissen zum einen für alle, denen es gegeben wurde, sie zu hören aus dem Reich Gottes als ein Segen, damit sie verstehen die Geheimnisse Gottes, die Wahrheiten Gottes als Kinder des Reiches, als Erretteter. Doch er sprach auch in Gleichnissen für die anderen als Worte des Gerichts über alle die, die nicht Teil des Reiches sind, damit sie nicht hören und verstehen, sondern in ihrer Verstocktheit bleiben. Denn das ist der Wille Gottes. Zum einen zum Gericht, zum anderen zur Gnade. Das ist sein Plan in all seiner Weisheit, in seiner Allmacht, wie er es bestimmt hat, Menschen zu erretten. Doch, und das ist so wichtig, wenn Jesus Gerichtsworte sprach, war immer Raum zur Buße, Raum zur Umkehr. Er sagte immer, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und das ist der gleiche Aufruf auf uns heute. Höre Gottes Wort und höre ihm genau zu. Und so fängt Jesus hier seine Gleichnisreden an mit dem absoluten Schlüsselgleichnis, durch welches wir alle anderen Gleichnisse verstehen können. Und dieses Schlüsselgleichnis ist das Gleichnis vom Sämann, der das Wort in die Herzen der Menschen ausstreut mit radikal unterschiedlichen Herzensreaktionen, so wie das Herz beschaffen ist. Doch warum dieses Gleichnis hier vom Sämann? Warum ist das wirklich das Schlüsselgleichnis? Was ist so besonders an diesem Gleichnis? Weil Jesus hier den Seinen und auch uns einen exklusiven Einblick in die Beschaffenheit des Herzens gibt und wie das Herz der Menschen auf das Evangelium reagiert. Nochmal, der Mensch schaut nur auf das Äußere, Gott schaut alleine aufs Herz. Was wir nicht sehen können, aber hier in Markus 4 gewährt Gott uns diesen exklusiven Einblick in etwas, was wir eigentlich nicht sehen können, damit wir zugerüstet werden. Und das macht er hier. Er macht erstens diesen Einblick für seine Jünger, um sie zuzurüsten, damit sie, wenn sie ausgesandt werden, verstehen, wie Menschen reagieren. Damit sie solche besonders auch, die sich Christen nennen, einfach verstehen, warum sie nicht so wandeln, wie Gottes Wort es sagt. Damit sie falsche von wahrer Frucht unterscheiden können. Damit sie zugerüstet werden. Aber zweitens gibt auch Jesus hier diesen Einblick als Überprüfung für das eigene Herz. Damit man sein eigenes Herz verstehen kann, die eigene Neigung verstehen kann, mit der Frage, habe ich ein totes oder ein lebendiges Herz? Bin ich ein Christ oder nicht? Damit du wahrhaftig hörst, wahrhaftig Buße tust und wahrhaftig Jesus nachfolgst. Und als dritten Punkt, warum Jesus hier uns diesen Einblick gewährt in Markus 4, auch als Warnung an dein eigenes Herz. Nochmal, es ist die Warnung an uns, damit wir verstehen, wenn du dich auf dem Weg der Nachfolge begibst, ob schon errettet oder nicht, sobald du anfängst, Jesus nachzufolgen, werden Bedrängnisse, werden Angriffe, werden Lüste, werden Verfolgungen entstehen in deinem Leben. Denn das sind die wahren Kosten der Nachfolge für jeden wahren Christen. Und jeder wahre Christ, der wiedergeboren ist, wo ein fruchtbares Herz ist, wird weiter nachfolgen, der Teil einer Gemeinde ist, gestärkt von allen Seiten, um nicht von diesem Weg wegzufallen. Aber solche, die ein weltliches Herz haben, ein oberflächliches Herz haben oder ein verhärtetes Herz haben, werden an irgendeinem Punkt wegfallen. So haben wir uns beim letzten Mal diese ersten beiden Herzen angeguckt. Richtig? In Markus 4, 13 bis 17. Da waren wir letztes Mal. Und zuerst war das verhärtete Herz, was wir gesehen haben. Das verhärtete Herz, wo Gottes Wort auf das Herz trifft, keine Möglichkeit hat einzudringen, weil die Person so verhärtet ist. Schaut nochmal rein in den Text in Markus 4. Da haben wir es gesehen. Sie haben keine Möglichkeit, Gottes Wort in dieses Herz einzudringen, weil es so ablehnt ist gegenüber dem Wort, so uninteressiert ist gegenüber Gott, sodass das Wort einfach abprallt an ihrem Herzen. Dazu sagt der Text aber noch, kommt Satan und nimmt das ausgestreute Wort sofort weg. Alles, was ausgestreut wurde zu dieser Person, wird von Satan weggenommen, weil er kein Interesse daran hat, dass diese Person irgendwann so beeinflusst ist vom Wort und zum Glauben kommt und Buße tut. Satan will den toten Sünder im Tod halten, deswegen tut er alles, um das Licht der Welt von ihm abzuhalten. Und es sieht es nicht und es prallt ab, weil es so verhärtet ist. Das zweite Herz, was wir hier gesehen haben in unserem Abschnitt letztes Mal in Markus 4, 13 bis 17, war das oberflächliche Herz. Es ist anders als das erste Herz, denn es nimmt Gottes Wort mit Freude auf. Es prallt nicht ab, sondern mit Euphorie und Leidenschaft wird Gottes Wort aufgenommen. Doch sobald das Wort dann tiefer dringt, um das ganze Herz zu durchdringen, Um wahre Buße und Nachfolge zu bewirken, stößt es auf den Felsen des Herzens und stirbt ab, weil das Herz genauso verhärtet ist wie das erste. Denn dieses Herz, das oberflächliche Herz, wollte eigentlich nur ein oberflächliches Evangelium, einen oberflächlichen Glauben, einen oberflächlichen Jesus und eine Religion, mehr nicht, weil das Herz so oberflächlich ist. Und das wird sichtbar durch Bedrängnis und Verfolgung, wie es der Text sagt, um des Wortes willen. Dann, wenn die wahren Kosten der Nachfolge verlangt werden, um ganz Flagge für den Herrn zu bekennen, radikal nachzufolgen, seinem Wort wirklich zu gehorchen, einer bibeltreuen Gemeinde anzugehören, dann fällt diese Person einfach ab, weil ihr oberflächliches Herz sichtbar wird, weil sie keine Wurzeln hat in Jesus. Die Anfechtung des wahren Christenlebens fegen ihren falschen Glauben einfach weg. Alle Euphorie verschwindet bei solch einer Person, wenn sie versteht, wahre radikale Nachfolge vom Herrn ist kein Zuckerschlecken, sondern eine Umgestaltung des Herzens, die einhergeht immer mit Anfechtung. So fällt dieses Herz ab. Und das sind die ersten beiden Herzen, die Jesus hier in Markus 4 beschreibt, indem er uns zurüstet, seine Jünger zurüstet für den Dienst, damit wir unser Herz verstehen und die Herzen der Menschen um uns herum. Das sind Menschen, die wir kennen, ob kurz oder lang, die in die Gemeinde kommen oder nicht, denen wir Gottes Wort bringen, die sich auf den Weg der Nachfolge machen, aber dann irgendwann einfach verschwinden und abfallen. Warum? Weil ihr Herz tot ist. Nicht, weil unsere Methode so schlecht ist, sondern weil ihre Herzen verhärtet sind. Weil wir aber keine Herzen verändern können, sondern Gott allein. Es ist unsere Aufgabe, Gottes Wort zu verkündigen. Und ich weiß, dass wir alle mit diesem Punkt zu knabbern haben. Oder eigentlich wollen wir doch am liebsten die Herzen verändern. Bei unseren Kindern, bei unseren Freunden, manchmal sagen wir, wieso kannst du einfach nicht glauben? Du hast alles gesagt. Eigentlich sagst du, eigentlich brauche ich gar nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu sagen. Aber wir können die Herzen nicht verändern. Denn wenn wir das könnten, dann wären wir Gott und dann würde uns die Ehre gebühren. Aber Gott allein verändert Herzen, deswegen gebührt ihm alle Ehre, nicht uns, denn er ist der einzige Retter dieser Welt. Daher müssen wir ins Gebet gehen, müssen Gottes Wort weiter über die Maßen ausstreuen, damit es wirken kann, dort, wo es Gottes Wille ist. Damit wir mit aller Hingabe, mit aller Freude wirklich Gottes Wort in die Herzen der Menschen streuen, damit Gottes Wort wirken kann, denn sein Wort allein macht lebendig, dort wo es will. Doch wenn das Herz verhärtet ist, kann es nicht wirken, denn es ist tot. Und dort wollen wir weitermachen, denn es ist der gleiche Fall beim dritten Herzen in unserem Text. Und da machen wir weiter, bei der dritten Herzensreaktion, beim dritten Herzen, damit du dein eigenes Herz überprüfst und auch die Menschen um dich herum besser verstehen kannst. Und das dritte Herz, das weltliche Herz. In Versen 18 bis 19. Deswegen schaut in euren Text. Dort machen wir weiter für die restliche Zeit, indem wir uns mit dem weltlichen Herzen beschäftigen, das Jesus wie folgt beschreibt in Markus 4, 18 bis 19. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das ist unser Text heute. Das ist das weltliche Herz. Und wir haben es beim letzten Mal ja schon gemacht, wenn Jesus in Bildersprache spricht, lasst uns dieses Bild bildlich vorstellen, denn Jesus beschreibt dieses Bild, dieses weltliche Herz sehr, sehr genau. Und wir alle kennen doch eigentlich dieses Bild, oder? Eigentlich haben wir nicht so ein Problem damit, uns es irgendwie vorzustellen, denn ich kenne das jedes Jahr. Wir haben so ein kleines Beet, ich habe es schon letztes Mal erwähnt, wir haben so ein kleines Beet bei uns hinterm Haus. Und jedes Jahr pflanze ich mit meinen Kids Samen ein in diesem Beet. Jedes Jahr Samen in diesem Beet und wir warten auf die Blümchen mit den unterschiedlichen Blüten. Letzten Sommer waren wir länger in Finnland, wie ich es auch schon erwähnt hatte, letzten Sonntag. Dadurch konnten wir nicht dabei sein, um diese schönen Blumen zu bewundern. Als wir dann nach ein paar Wochen wiederkamen und natürlich aufgeregt nach hinten gerannt sind, um zu bewundern, wie unser Blumenbeet aussah, haben wir uns dann die Blumen angeschaut. Und welches Bild fanden wir vor? Ja, da waren Blumen. Da waren Blüten zu sehen. Aber nur, wenn man ganz genau hingeschaut hatte und nur, wenn man den ganzen Unkraut weggemacht hat. Oder? Ist es nicht so? Und viele Samen sind auch gar nicht aufgegangen, weil sie einfach keine Chance hatten, aufzugehen. Denn dieses ganze Unkraut war so dominant. Und dazu muss man auch aufpassen, wenn man die Blüten sehen wollte, weil da waren überall Brennnesseln, die ja eigentlich irgendwie überall wachsen. Und das Bild hört hier nicht auf. Wenn ich dann mit dem Gartenguru Grandpa Don rede, Cheryls Papa, würde er zu mir sagen, Marco, hast du vorher die alte Erde rausgenommen, hast du dazwischen der Grunderde und der neuen Erde eine Schicht gelegt, damit das Unkraut nicht oder gar nicht mehr nachwachsen kann oder nur minimal, hast du immer gut gedüngert, hast du immer gut gewässert und so weiter. Dann würde die ganze Zeit stehen und ich würde sagen, nein. Was würde dann Grandpa Don, Gartenguru, sagen zu mir? Du hast selber Schuld. Denn du hast bewusst alles zusammen aufgezogen und sogar bewusst in Kauf genommen, dass die Blümchen nicht wirklich aufgehen können. Warum wunderst du dich? Du hast sie eigentlich erdrückt. Doch das Bild hört hier immer noch auf. Denn jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Denn hast du dich vielleicht schon mal ertappt dabei, wie du vor solch einem Beet stehst? Oder wir kommen wieder aus Finnland. Ich gehe nach hinten und sage, also wir haben ein prächtiges Blumenbeet hier hinten. Da wächst und gedeiht alles. Es sieht herrlich aus. So ist es dann Grandpa Don neben mir stehen würde und sagen würde. Oder andere, die sich auskennen mit einem richtigen Blumenbeet, würden dann sagen, hä? Das ist kein wahres Blumenbeet, sondern so gut wie alles Dorn und Unkraut. Wieso pflegst, beschneidest du und bewässerst du die ganze Zeit dieses Zeug? Denn es ist keine wahre Frucht. Auch wenn alles täuschend echt aussieht, die echten Blumen, wahre Frucht, die du dir erhofft hast, existiert dort fast gar nicht. Und das ist das ganze Bild hier, was wir vor Augen haben müssen, wenn Jesus darüber spricht, dass unter den Dorn Gottes Wort bei diesen Menschen gestreut wird. Dieses Herz ist anders als das erste Herz, richtig? Denn es ist nicht verhärtet. Das Gottes Wort prallt nicht ab und es ist ähnlich wie das zweite Herz, denn es nimmt Gottes Wort auf. Bei diesem Herzen hier in Markus 4, 18, 19 sehen wir wieder ein Herz, was gewillt ist, Gottes Wort aufzunehmen. Es sind ebenfalls Menschen, die es lieben, von Gottes Wort zu hören. Die es lieben, von Jesus zu hören. Die es lieben, von der Gnade, Vergebung und von der Liebe Gottes zu hören. Die es lieben, von der Herrlichkeit Gottes zu hören. Die es lieben, vom Himmel zu hören. Die es lieben, von Gottes Plan für die Ehe, für die Kindererziehung und für alle anderen Bereiche zu hören. Die es lieben, das alles zu hören. Sie laufen nicht weg. Nein, sie waren schon vor dir hier in der Gemeinde. Und sie werden auch nach dir hier sein, wenn du nicht so lange hier bleibst. Nein, sie waren schon hier. Sie sind Mitglieder, sie hören zu, sie schreiben auf, sie machen sich Notizen, sie sprechen Gebeten, sie singen mit, sie geben, sie dienen, sie bleiben nach dem Gottesdienst, sie lieben Gemeinschaft, sie lieben Gemeindegründung, sie lieben Gemeindeveranstaltungen und Gemeindefreizeiten. Sie lieben es, in der Gemeinde Gottes zu sein. Doch irgendwann wird ihr weltliches Herz offenbar. Und entweder denkst du dir jetzt, wie kann das nur sein? Wie kann das nur sein? Oder du sagst, komm, jetzt mal nicht so kleinlich hier. Nicht so pingelig sein mit diesen Menschen. Sie sind wirklich Christen. Sind wir einfach zu kleinlich? Denn es scheint doch so, als wenn sie an Jesus glauben. Ich meine, wenn wir sie betrachten, würden wir sagen, na, das sind Christen. Glaube ich ihnen. Doch immer wieder, an gewissen Punkten, sagt man sich trotzdem, irgendwas ist komisch. Immer wieder blitzt irgendwelche Sachen vor. Nicht, dass wir nicht in Sünde fallen als Christen, sondern immer wieder kommen irgendwelche Sachen, irgendwelche Ausrichtungen, irgendwelche Dinge, wo man sagt, sind das wirklich Christen oder nicht? Denn in Wirklichkeit, und das ist der Punkt hier in Markus 4, denn in Wirklichkeit sind das wirklich keine wahren Christen, die Jesus hier beschreibt in Markus 4, 18, 19. Denn in ihrem Herzen ist kein wahres Leben Und das will Jesus uns hier am dritten Herzen klar machen, indem er uns dieses Herz beschreibt. Und er will es seinen Jüngern und auch uns ganz klar machen. Und deswegen schau genau in den Text. Und als erstes sagt Jesus über dieses Herz, nochmal Vers 18, und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Nochmal, sie hören das Wort, was ausgestreut wurde, sie nehmen es auf und bringen eine gewisse Frucht. Und soweit ist alles gut. Aber, Vers 19, aber erstens die Sorgen dieser Weltzeit, zweitens der Betrug des Reichtums und drittens die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und diese drei Bereiche müssen wir wirklich vorab klar und deutlich verstehen, um dann weiterzugehen und zu begreifen, was will Jesus hier eigentlich sagen? Warum sind das wirklich keine Christen? Die Sorgen der Weltzeit ist das Erste. Und wenn man online sich mal hinsetzt und mal eingibt, ja, auf Google, die Sorgen der Weltzeit. Und da findet man eine interessante Liste. Auf Platz 1, mittlerweile schon, fand ich interessant, ist Ungleichheit. Sowohl finanziell als auch sozial. Es geht immer um die allgemeine Gleichberechtigung. So eine Sache, die wir heutzutage sehen. Und es ist jetzt schon auf Platz 1. Ich musste richtig staunen. Platz 2 der Sorgen der Welt, Arbeitslosigkeit, oder? Die Arbeitswelt. Drittens Gesundheit, viertens Gewalt und Terror, fünftens Bildung, sechstens Steuern, siebtens Einwanderung und achtens ganz klar Klimawandel. Das sind die Sorgen der Welt. Dieses Wort im Griechischen drückt auch aus, der Stress der Welt, die Geschäftigkeit der Welt, die Ablenkung der Welt. Aber es drückt auch aus, die Angst der Welt, die Unruhe der Welt, die Unsicherheit. Und die Sorgen der Weltzeit drückt aus, es ist das Streben nach den Dingen dieser Welt. Die Liebe für die Dinge der Welt und unserer Generation, als auch das Unterdrücktsein unter diesen Sorgen, die durch unsere Generation, unsere Welt entstehen. Und wir gehen noch mehr darauf später ein. Aber Jakobus 4,4, hört kurz zu, sagt zu diesem Herzen, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und das ist es, wenn du dich verführen lässt von den Sorgen der Weltzeit. Alles das dominiert dieses Herz, ausgeprägt als Dornen des Herzens. Aber auch zweitens, der Betrug des Reichtums. Es dreht sich alles nur um die finanziellen und materiellen Dinge dieser Welt, oder? Es geht um den Mammon. Wann ist es genug? 1 Euro mehr. Ich brauche mehr. Wenn man arm ist, will man reich sein. Wenn man reich ist, will man reicher sein. Warum? Denn man folgt dem Reichtum. Und nein, man folgt nicht nur dem Reichtum, sondern es ist interessant, man folgt dem Betrug des Reichtums, der Verführung, der Verblendung und der Irreführung und der Falschheit des Reichtums. Wie es 1. Timotheus 6,10 so deutlich macht. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Hier sehen wir es schon. Etliche, die geglaubt haben, sind wegen der Geldgier vom Glauben abgehört. Ein Bruder sagte mir vor kurzem, mit dem ich sprach, der auf einer Tagung von Spitzenmanagern war, hier in Deutschland, sagte, irgendwie bei all diesen Spitzenmanagern, die Millionen und Millionen umsetzen, irgendwie war alles leer und oberflächlich. Alles trachten nach Nichtigkeit und Vergänglichkeit. Und letzten Endes waren alle auf eine Weise unglücklich und unbefriedigt, weil es der Betrug des Reichtums ist. Alles das, dieser Reichtum dieser Welt, dominiert dieses Herz, ausgeprägt als Dornen des Herzens. Und auch der dritte Punkt hier, die Begierden nach anderen Dingen. Das Wort Begierden spricht hier von Lust mit einem starken, antreibenden Verlangen. Und das nach allen Dingen dieser Welt. Und die Liste könnte unzählig weitergehen, wenn wir nicht schon mit den ersten zwei Punkten alles gedeckt haben, oder? Aber es ist die Lust und das Treiben nach Vergnügen, nach Macht, Beziehung, Freunde, Kinder, Sport, Partner, wechselnde Partnerschaften, Sex, Drogen, Genüsse, alles, was die Welt zu bieten hat. Diese Person lüstet danach als Götzen des Herzens. Und Johannes beschreibt in 1. Johannes 2, 15 bis 17 auch eine so klare Stelle zu dieser Aussage und zu diesem Lüstern, zu diesem Treiben nach der Welt. Da sagt er in 1. Johannes 2, 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Irgendeine Lust der Welt dominiert dieses Herz als Dornen des Herzens. Und als ich das so studiert habe, habe ich mir gedacht, Moment mal, irgendwie, wenn man es so schnell liest, findet man keinen Unterschied zwischen dem zweiten und dritten Herzen, oder? Eigentlich könnte man sagen, das zweite und dritte Herz sind eigentlich komplett gleich. Ich meine, beide haben irgendwie Anfechtungen, Angriffe, die ein bisschen aus anderen Richtungen kommen und beide fallen irgendwie ab. Was ist so gleich daran? Ist es wirklich anders, das dritte Herz? Ja, denn beim zweiten Herzen, nochmal, folgte eine Herzensreaktion bei dem Herzen, wo die Kosten der Nachfolge gefordert werden. Wenn Bedrängnis und Verfolgung um des Wortes willen aufkommen, folgt eine Reaktion mit einem Erschrecken, mit einem Abfallen, weil man nicht bereit ist, ganze Sache mit Jesus zu machen. Doch beim dritten Herzen, das ist so wichtig, ist alles anders. Lasst mich euch das zeigen. Und schaut nochmal 18, 19. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen der Weltzeiten, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es ist unfruchtbar. Also nochmal, Gottes Wort wird ausgestreut, wird gehört und es geht auch zeitgleich mit den Dornen auf, mit den Anfechtungen der Welt, richtig? Ist das, was der Text sagt? Nein! Nein! Und es ist so wichtig und ich glaube, man kann es lesen und Gottes Wort wird ausgestreut in dieses Herz und will aufgehen, aber, und jetzt kommt der Punkt, aber, was ist schon längst dort im Herzen? Die Dornen sind schon da. Das ist der zentralste Punkt bei diesem dritten Herzen. Die Dornen sind bereits da. Und dann habe ich mir die nächste Frage gestellt, auch für euch, um das Bild noch kompletter zu machen. Wann bekommen Pflanzen eigentlich Dornen? Ja? Ist es der Samen, wenn du ihn reingemacht hast? Zack, ah. Oder in dem Augenblick, wo die aufgehen, die Babydornchen. Oh, ja. Wann gibt es Dornen bei Pflanzen? Ich meine, Pflanzenexperte, Grandpa Dorn, hat bestimmt nicht zugehört, klar. Doch die Dornen, die Jesus hier vor Augen hatte, und das ist so wichtig, waren nicht irgendwelche schönen Rosenbüschlein, sondern es waren die Dornen und die Dornenbüsche, aus denen auch später seine Dornenkrone gemacht wurde. Das sind Dornenbüsche mit festen, harten, ausgewachsenen Dornen, die alles andere überwucherten und alles verschluckten. So sieht es im Herzen der Person bereits aus, wenn Gottes Wort ausgestreut wurde. Die Sorgen der Welt, der Reichtum der Welt und alle Begierden der Welt sind schon längst die ganze Ausrichtung dieser Person. Schon längst komplett vereinnahmt. Es dreht sich eigentlich alles nur um die Welt. Doch dann hört diese Person auch noch das Evangelium, ob von klein an oder später an irgendeinem Punkt und denkt sich, hört sich gut an, ja, folge ich auch nach. Jeder braucht eine Religion, jeder braucht einen Gott, jeder braucht was Gutes im Leben, eine innere Kraft. Oder ja, ja, Jesus finde ich klasse, Gemeinde ist toll, Gemeinschaft ist super, ach, passt beides gut zusammen. Komm, wir nehmen es alles mit. Aber hier bleibt das Bild auch noch nicht stehen. Wie weit soll das noch gehen? Was sagt der Text? Die drei Dornen sind nicht nur da und bereits ausgewachsen, ausgeprägt als Hauptdominanz, sondern die Aspekte dieser Dornen, dieser Dinge der Welt, die Lüste und der Reichtum der Welt sind auch der Grund, warum sich diese Person überhaupt für die Gemeinde, überhaupt für Jesus und überhaupt für die Bibel und fürs christliche Leben interessiert. Wirklich? Ja, denn hier in der Gemeinde werden meine Sorgen gestellt, oder? Ist es nicht so? Hier finde ich Seelsorge, Gemeinschaft, Anerkennung, Gleichberechtigung, Hilfe, Rat, Kraft, Zusammenhalt, alles hier finde ich in der Gemeinde. Weil die Sorgen der Weltzeit sind so schwer. Es tut gut, hier zu sein. Und ja, in gewisser Weise sollte das in der Gemeinde Gottes zu finden sein. Aber für diese Person ist es allein der Balsam der Seele, weil es eigentlich nur um sich selbst geht, um das Ich, um meine Bedürfnisse und nicht um Jesus nachzufolgen und ihn zu verherrlichen. Oder hier bekomme ich auch in der Gemeinde finanzielle Hilfe, oder? Ich bekomme Hilfe beim Umzug, nichts gegen Umzug. Ich bekomme finanzielle Hilfe. Ich bekomme Jobmöglichkeiten, Ausbildungsplätze, neue Möglichkeiten für Geschäfte, Geschäftspartner, Einfluss, neue Kunden und so weiter. Und auch hier, ja, in gewisser Weise findest du auch das in der Gemeinde Gottes. Aber für diese Person hier stehen die Begierden der Welt, der eigene Reichtum, der eigene Vorteil im Vordergrund. Denn es geht mehr um mich. Und als drittes hier in der Gemeinde kann ich auch mein Verlangen erfüllen. Hier kann ich mich entfalten, bin wichtig, habe Einfluss, kann sogar Leiter werden und habe dann was zu sagen. Oder hier finde ich bestimmt auch meinen Ehepartner und viele Freunde und so weiter. Und ja, in gewisser Weise stimmt auch das. Aber wieder, für diese Person stehen die Begierden der Welt im Hauptfokus und nicht Jesus. Ihm nachzufolgen, ihn zu verherrlichen, sondern es geht immer nur um die eigene Lust. Solche Menschen trachten nach dem, was auf Erden ist und nicht, was droben ist und nur zum Anschein nach dem, was droben ist. Kolosser 3, 2. Kombiniert mit einer christlich-religiösen Fassade und Ausrichtung. Und Gottes Wort macht so klar für diese Personen, die diese beides Leben führen, in Matthäus 24, 16, da sagt Jesus wieder, der wiederum Menschen erklärt, mit einer Doppelausrichtung. Da sagt er, und das erste Wort ist wichtig, niemand, wer? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Mammon ist hier wieder Geld, Reichtum, aber stellvertretend für die Lüste dieser Welt. Keine Person in dieser Welt kann geteilt sein. Keiner kann sagen, ich bin mit beiden Füßen, mit dem einen Fuß im Himmel, mit dem anderen auf der Erde. Das ist mein Leben und mein Weg. Keiner, denn er wird den einen lieben, den anderen hassen. Er wird den einen anhängen, den anderen verachten. Und so sieht es in dem Herz dieser Person aus. Auch wenn eine Fassade, die noch so christlich, noch so biblisch aussieht, ist das Herz verwuchert mit Dornen der Welt. Da ist vielleicht eine vermeintliche Frucht zu sehen, weil sie immer dabei ist, weil sie auch reichlich gibt, weil sie auch reichlich dient. Doch das Herz ist nicht wiedergeboren, weil die Ausrichtung, die Anbetung fehlt, weil kein neues Leben in Jesus vorhanden ist. Und damit ist es genauso tot wie die ersten beiden Herzen. Und das wird im Leben dieser Person immer und immer und immer wieder deutlich. Und ich frage euch wirklich, und ja, Vers 19, schaut rein. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das Wort eindringen spricht hier von einem gemeinsamen Werk. Also die Sorgen, der Reichtum und die Lüste zusammen als Gemeinschaftsprojekt dringen ein als Einheit, als verflochtene, verwucherte Macht im Herzen in das Wort, was kommt, um es komplett zu verdrehen und es dann zu ersticken. Und ersticken spricht hier nicht von einem totalen Absterben. Denn solche Leute können ihr Leben lang glauben, auf gewisse Weise, ihr Leben lang in der Gemeinde sein und ein Leben lang ein vermeintliches Christenleben führen, indem sie Jesus mit den Lippen bekennen und vermeintliche Frucht bringen. Doch das griechische Wort hierfür ersticken bedeutet erdrücken. Das ist das gleiche Wort, was immer gebraucht wird, wenn beschrieben wird, dass die Menschenmassen Jesus erdrückten. Er starb nicht und ist dann irgendwie wieder erweckt worden, sondern sie haben ihn so eng gedrückt. Aber es spricht auch von Untergehen und der Einfluss, der Fokus, Druck und die Dominanz von allen weltlichen Dingen erdrücken dieses Herz und lassen es untergehen in diesen Sorgen der Welt. Und das dringt ein und erdrückt Gottes Wort. Das muss man sich so vorstellen, wenn ich jetzt dir den Hals zudrehe. Ja? Nicht so doll, dass du gar nicht mehr atmen kannst, aber so viel, dass du noch ein bisschen Luft bekommst. Was kannst du dann nicht mehr machen? Oh, ich gehe jetzt zum Sport, gehe jetzt arbeiten, lebe ein normales Leben. Richtig? Ich meine, von außen siehst du lebendig aus, aber in Wirklichkeit ist nicht viel da. Du bekommst ein bisschen Luft, aber nicht viel mehr. Und genauso ist es. Das Wort wird das Leben lang gedrückt. Es kann sich nie entfalten im Herzen. Es wird so unterdrückt, dass es nie normal wirken kann, wegen den Dornen des Herzens. Und was ist das Resultat des Erdrückenseins hier in Vers 19? Es wird unfruchtbar. Es kann keine wirkliche Frucht bringen, weil das Herz schon komplett verwuchert ist. Es kann sich nicht und nie wirklich entfalten, weil die Dornen schon so kräftig sind. Die Dornen schon so stark vorhanden sind und es kann nicht wirklich tief dringen. Und da müssen wir auch wieder Oberfläche denken, weil die Wurzeln dieser festen Dornenbüsche schon alles eingenommen haben im Boden, sodass die Wurzeln gar keine Möglichkeit haben, von Gottes Wort wirklich tief zu dringen. Gottes Wort kann einfach nicht wirken und es bleibt unfruchtbar, weil dieses Herz weltlich ist. Und Gottes Wort spricht immer wieder über solche weltlichen Menschen. Schlagt mal auf, Matthäus 24. Wir haben 24,16 schon gelesen. Wenn wir uns die Verse davor anschauen und wir machen danach weiter in 2. Timotheus 3 und 4, einfach um ein paar Stellen uns anzuschauen, wie Gottes Wort ein weltliches Herz beschreibt. Von Menschen, die vermeintlich Gott nachfolgen, doch ihr weltliches Herz wird an irgendeinem Punkt sichtbar. Da ist es in Matthäus 24, 11 bis 13. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, auch auf die wir später noch eingehen. Die Verführung von solchen Herzen. Weiter. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Viele werden erkalten. Viele werden einfach aufhören, wegen den Sorgen der Welt, wegen den Dingen der Welt, wegen der Gesetzlosigkeit, wegen dem Druck. Sie werden nicht mehr nachfolgen. 2. Timotheus 3, 1 bis 9, eine längere Stelle. Schlag die mal auf, 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Das ist auch so interessant. Am Ende, Paulus ist hier in 2. Timotheus, das sind so seine letzten Worte quasi, bevor er heimgeht zum Herrn. Und er schreibt hier seinen Jünger, seinen Timotheus, kurz vor dem Ende, die wichtigsten Dinge des Lebens. Und da sagt er in 2. Timotheus 3, 1 bis 9, so eindringlich. Und es ist einfach ein so guter Abschnitt, der zusammenpasst mit dem, was wir gehört haben. Da sagt er, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Ich meine, Paulus dachte schon damals, dass die letzten Tage waren und dass es schlimme Zeiten sind. Was hat er 2000 Jahre später gedacht? Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Ist auch so interessant, wie er eigentlich unsere Zeit beschreibt. Sie haben den äußeren Schein, sagt er dennoch, von Gottesfurcht, wieder die äußere Fassade, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Aber er macht weiter. Denn zu diesen gehören die, welche sich in Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Das sind Menschen mit einem Schein der Gottesfurcht, doch ihr Herz ist schon längst verwuchert und es wird eines Tages offenbar werden. Und 2. Timotheus 4, 3, auch nochmal, wie er über die letzten Tage spricht. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist die Zeit, in der wir stecken. Wo Leute die Wahrheit nicht mehr hören wollen, sondern sich Lehrer beschaffen, die nach ihren Lüsten predigen. Ein verdrehtes Evangelium, damit man das weiter treiben kann, was im Herzen ist, nämlich die Welt. Und Leute, wir alle kennen doch auf die eine oder andere Weise solche Menschen, oder? Menschen mit einem weltlichen Herzen. Menschen, die sich Christen nennen, aber irgendwie führen sie ein weltliches Leben. Vielleicht war es am Anfang noch so gut. Es war am Anfang vielleicht noch überhaupt nicht deutlich. Doch immer wieder offenbart sich die wahre Natur, der wahre Fokus dieser Person. Denn ihr Herz ist so verdreht, so verwuchert, so verstrickt und doch so schwer zu erkennen für uns. Solche Menschen zählten auch zu der geistlichen Elite von in der Zeit Jesu. Es waren die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Sie bauten ihr religiöses Leben strikt und voller Hingabe, wo man von außen gesagt hätte, Mann, ist da eine Hingabe für das Wort. Doch ihr Herz offenbart die ganze weltliche Ausrichtung nach Reichtum, nach Anerkennung, nach Einfluss, nach Macht, um die Begierden der Welt zu stillen. Und solche Menschen sehen wir heute auch, besonders in der staatlichen Kirche, habe ich gedacht. Ein weltlicher Fokus mit einer Religiosität, mit einem religiösen Touch. Sie reden von Gott, aber das ist keine Beziehung. Sie gehen in die Kirche, das ist keine Anbetung. Sie sind Mitglieder, aber es geht ihnen nur ums Ich und nicht um Jesus zuerst. Und dort hört man immer wieder eine andere Sache. Du kannst dir deinen Weg in den Himmel verdienen. Also sei dabei und mach mit. Aber solche Menschen finden wir auch immer mehr heute in all diesen Wohlfühlgemeinden, die wir überall auf der Welt haben, in vielen charismatischen Gemeinden, in vielen emergenten Gemeinden, wo der Mensch und seine Bedürfnisse im Zentrum stehen und nicht Jesus zuerst. Wo es darum geht, dass es dir gut geht, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, so wie du es willst und nicht wie Gottes Wort es wirklich sagt. Denn du stehst im Zentrum, nicht Jesus. Auch wenn so viele Gemeinden es dir anders verkaufen wollen und erst mit der christlichen Fassade und mit biblischen Streuseln kommen. Doch unterm Strich steht die Welt im Zentrum und nicht Christus allein. Aber solche Leute, solche Menschen finden wir auch in bibeltreuen Gemeinden. Es sind solche wie Demas aus 2. Timotheus, solche, die am Anfang noch so super hingegebene Christen waren, die so hingegeben als Christen gelebt haben, als Arbeiter der Gemeinde, vielleicht sogar in Leiterposition, doch dann nach Jahren irgendwann einfach weggehen. Wie es Paulus in 2. Timotheus 4, 10 über Demas sagt, denn Demas hat mich verlassen, sagt er. Warum? Weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat. Das weltliche Herz nimmt irgendwann Überhand und erdrückt die vermeintliche Frucht. Wie auch bei Lots Frau oder Lots Frau, die zwar Sodom und Gomorra verlassen hatte, aber ihr Herz war immer noch in der Stadt, immer noch in der Welt. Solche Menschen kommen auch in die Gemeinde, um ihre Sorgen und Bedürfnisse gestillt zu werden. Doch konfrontiert mit der radikalen Wahrheit der Nachfolge gehen sie entweder in Deckung, werden zu Gemeindeleichen oder verschwinden enttäuscht wieder aus bibeltreuen Gemeinden. Wie der reiche Jüngling, der konfrontiert mit der Wahrheit die Welt lieber hatte als die radikale Nachfolge. Solche Menschen sind auch die, die sich als Heuchler und Schauspieler in Gemeinden einschleichen und anderen etwas vormachen. Es sind auch Wölfe und falsche Lehrer, die sich in Gemeinden einschleichen und das falsche Evangelium verkündigen wollen. Es gibt auch solche, die einfach aus bibeltreuen Gemeinden einfach verschwinden und zu Gemeinde wechseln werden, die man vielleicht in der ganzen Region kennt, die zur einen, zur nächsten Gemeinde gehen, alle kritisieren, nie was finden, bis sie dann an den religiösen Platz kommen, wo ihre Selbstsucht gestillt wird. Denn bei solchen Menschen steht die Welt im Zentrum, aber nicht Jesus, vermischt dennoch mit einer Religiosität. Sie fallen nicht komplett ab. Vielleicht bei manchen, die meisten bleiben aber irgendwie, irgendwo immer dabei. Aber dieses Herz ist vielleicht einer der schwierigsten von uns zu betrachten, oder? Es ist einer der schwierigsten Herzen für uns wirklich zu beurteilen oder zu erkennen. Solche Menschen sind so schwer wirklich auszumachen. Denn dieser vermeintlich bekennende Christ war nicht komplett unfruchtbar am Anfang. Er fing gut an, er war am Anfang gut dabei. Vielleicht auch schon von klein auf, wo man dachte, ach, wieder einer so früh in der Jugend, als junger Erwachsener zum Glauben gekommen. Wieder ein neuer Christ, wieder ein Bekenntnis, wieder eine Taufe, wieder ein Zeugnis. Wieder jemand, der der Gemeinde dient, dem Wort dient, Gebete spricht, sich rege beteiligt und anderen Menschen dient. Doch irgendwann wird diese Person unfruchtbar und man wundert sich, was ist nur passiert? Was ist passiert? Die Sorgen, Lüste der Welt, die das Herz schon beherrscht haben, werden irgendwann deutlich und nehmen Überhand und zerstören die vermeintliche Frucht, dass es ganz offenbar wird. Und dennoch, um zum Schluss zu kommen, was können und was sollen wir für solche Menschen tun? Was ist unsere Aufgabe? Weil das ist der Punkt hier. Jesus sagt uns nicht diese Begebenheit, um uns zu knechten, um uns zu sagen, beurteilt alle Menschen. Nein, er will uns zurüsten, damit wir die Menschen und die Herzen der Menschen besser verstehen können, um ihnen besser zu dienen. Darum geht es. Und das wollen wir tun. Also was können wir tun? Und wieder zuallererst, wir müssen für sie beten. Wir müssen sie vor den Thron Gottes bringen. Denn nur Gott allein kann Herzen verändern, nicht wir. Und wir müssen das ganze Evangelium ausstreuen. Nicht nur das Evangelium, das ganze Evangelium. Wir müssen die gesamte Wahrheit aus Gottes Wort ihnen verkündigen. Sowohl die Kosten der Nachfolge, als auch die Wahrheit von einem fruchtbaren, echten Christendasein. Von wahrer Buße, von wahrer Nachfolge, von wahrer Ausrichtung des Himmels. Und wir müssen ihnen die Vergänglichkeit und Nichtigkeit dieser Welt deutlich machen. Damit die ganze Wahrheit in ihrem Herzen wirken und arbeiten kann, um die Dornen rauszureißen, damit diese Person ganze Sache mit dem Herrn macht und nicht zwei Leben führt, damit sie nicht religiös lebt, geistlich erscheint und biblisch wirkt und dann unfruchtbar wird, sondern dass diese Person wahre Frucht bekommt, eines wahren Lebens in Christus. Und Leute, wir sind so in der Gefahr, solche Menschen, und manchmal vielleicht auch Menschen, die so euphorisch oder so lange dabei sind, in den Himmel zu reden. Und es geht nicht darum, dass wir Leute richten sollen. Aber wir müssen aufpassen, wen wir in den Himmel reden. Weil wir vermeintliche Frucht sehen oder sehen wollen. Oder weil wir das weltliche Herz einfach nicht sehen oder nicht sehen wollen. Oder weil es aber auch so täuschend echt sein. Ja, selbst die Person kann von sich selber aus sagen, ich bin Christ. Ich wandle mit dem Herrn. Und wir wissen aus Jeremia 17,9, dass das Herz überaus trügerisch ist. Und es ist, hat allen Verlangen danach, uns ständig zu belügen. Und diese Person kann wirklich meinen, ich bin Christ. Und es kann am Anfang wirken, aber irgendwann wird es sichtbar. Deswegen müssen wir Gottes Wort zuerst kennen. Das ist, was Jesus hier tun will. Deswegen will er uns zurüsten. Verstehe Wahre von falscher Frucht. Damit wir die Menschen beurteilen können, damit wir Wahre von falscher Frucht unterscheiden können. Ja, nicht zu 100%. Und in Liebe, in Langmut, in Hingabe. weil Gott es irgendwann sichtbar macht, weil Gott alleine wirken kann. Und dennoch will Jesus uns hier zurüsten, damit wir die Beschaffenheit des Herzens besser verstehen können und wie es auf das Evangelium reagiert. Und deswegen müssen wir es verkündigen. Denn, um wieder in die Bildersprache zu gehen, denn wenn jemand mit Gottes Wort belehrt wurde, sich mit guten Beeten, mit guten Pflanzenböden auskennt und vor diesem Boden stehen würde, den Jesus in Markus 4, 17, 18 und 19 beschreibt, was würde eine belehrte Person niemals sagen? Was ich manchmal sage, wenn ich vor meinem Blumenbeet stehe, weil ich mich nicht auskenne wie Grandpa Don. Was würde die Person nie sagen? Sie würde sagen, ach, ist das ein toller Boden. Sondern sie würde sagen, was ist das für ein verwuchertes Zeug hier? Reiß es raus. Ich fand das auch so interessant, dass Jesus hier Dornen benutzt. Das ist interessant. Und jeder, der von euch schon mal die dicksten Handschuhe angezogen hat, was passiert immer, wenn man Dornen rausreißt? Man wird trotzdem gepiekt, oder? Weil das ist es, was es braucht. Weil die Welt hat sich in den Herzen so eingenistet. Und es braucht Zeit, es braucht Schweiß, es braucht Blut, um sie ganz rauszureißen. Aber das ist, was die Person braucht am meisten. Sie muss zuerst alles andere rauswerfen, damit dann auf die neue, fruchtbare Erde Gottes Wort gestreut werden kann und aufgeht. Wie sieht es also in deinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du ein verhärtetes Herz, was wir letztes Mal gesehen haben, ein oberflächliches Herz oder vielleicht sogar ein weltliches Herz? Oder siehst du die Tendenzen von diesen Herzen bei dir? Belüge dich nicht, belüge andere nicht, denn Gott kannst du nicht belügen. Er kennt dein Herz. Führe nicht zwei Leben, nicht mit einem Bein in der Welt, einem Bein beim Herrn, mit aller Geschäftigkeit, wegen dem Reichtum dieser Welt oder den Lüsten dieser Welt, sondern mach ganze Sache mit Jesus. Weil er will alles neu machen. Er will dir ein neues Herz schenken, indem er das Alte rausnimmt aus Stein und ein lebendiges gibt, damit dieses Herz wahrhaftig Frucht bringt. Und wenn du dich fragst, wie sieht es aus? Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt noch 3 Minuten, lass uns das fruchtbare Herz anschauen. Nein, deswegen machen wir das fruchtbare Herz ganz ausführlich in 2 Wochen. Das sind die ersten 3 Herzen, die Jesus hier beschreibt. Die Beschaffenheit der ersten 3 Herzen. Und es ist so interessant, wie unterschiedlich diese auf das Evangelium reagieren, oder? So interessant, wie Menschen unterschiedlich auf das Evangelium reagieren. Wenn wir in unser Leben schauen, haben wir so unterschiedlich reagiert auf das Evangelium, bis es irgendwann gewirkt hat durch Gottes Gnade. Das Interessante ist hier, um abzuschließen, der Fokus ist nicht auf den Seemann, oder? Der Fokus ist nicht auf den Seemann. Aber wo ist der Fokus heutzutage in den meisten Gemeinden? Die Methode, oder? Immer der Seemann. Wir müssen geistliche Wahrheiten anders an den Mann bringen. Mehr Musik, weniger Bibel, kürzere Predigen, weniger konfrontativ, mehr modern, stylisch, locker, skinny Jeans, mehr. Und weniger Wahrheit. Denn nur dann landen wir in den Herzen. Dann ziehen wir die Massen. Und unterm Strich haben die recht. Vollkommen. Denn ein totes Evangelium zieht tote Menschen. Weil Satan sich die Hände reibt, wenn tote Menschen in tote Gemeinden gehen, um zu denken, sie sind ganz nah an der Himmelspforte. Und so viele Gemeinden haben das Evangelium so verdreht, sie haben einen synthetischen Samen erschaffen, den sie ausstrahlen, wodurch sie aber nur weiterhin falsche Christen produzieren, die letzten Endes verloren gehen. Und wehe diesen Gemeinden, wehe diesen Predigern, was Hesekiel 18 sagt. Das Problem also in diesem Gleichnis ist nicht die Methode, sondern das Problem liegt im Herzen. Denn wenn das Herz tot ist, kann niemand wirken. Nicht eine Methode und nicht noch so eine ausgeklügelte Art und Weise, wie du das Evangelium der Person bringst, dass es eigentlich nur errettet werden kann. Es gibt nur eine Person, die das Herz verändern kann, das ist Gott, das ist Jesus Christus. Und es ist sein lebendiges Wort. Denn dieses Wort kommt von Gott, ist von Gott geschaffen, von Gott ausgesandt worden, vom Heiligen Geist bekräftigt und uns in der Bibel geoffenbart worden. Und nur dieser göttliche Samen verkündigt in aller Wahrheit, in aller Treue in die Herzen der Menschen, kann wahrhaftige Frucht bringen, so wie Gott es will. Denn diese Worte sind Geist und Leben, wie Jesus sagt, Worte des ewigen Lebens. Dieses Wort müssen wir verkündigen in das Herz der Menschen, sodass es reagieren kann, auf seine Weise. Für die einen als Ablehnung, die anderen zur Freude. Und bei denen, wo es mit Frucht reagiert, wird es mit Freude reagieren, einer ewigen Freude, die wir eines Tages zusammen alle genießen werden, wenn wir beim Herrn sind und ihn anbeten für seine Gnade. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine Gnade, für dein Wort. Danke, dass du uns in gewisser Weise, auf so einfache Weise beschreibst, wie das Herz des Menschen beschaffen ist. Und Herr, wir wissen durch dein Wort auch, dass unser Herz so trügerisch ist. Herr, wir wissen, dass wir so einfach dazu geneigt sind, uns immer wieder verführen zu lassen. Selbst Paulus sagt in seinem Leben, dass er gegen sein Fleisch kämpft. Und wir kennen diesen Kampf. Und wir wollen weiter kämpfen, weil wir wissen, dass das Leben besteht, wenn wir wahrhaftig nachfolgen aus diesen Angriffen. Doch wir wissen, Herr, und wir sind so ermutigt, dass du es bist, der Menschen ein neues Herz gibst, nicht wir. Und wenn du ein Werk an einer Person angefangen hast, wirst du es auch vollenden. Und dennoch möchtest du dann, wo du ein Werk angefangen hast, auch zurüsten, damit wir verstehen, die wir deine Kinder sind, damit wir verstehen, was unser Auftrag ist. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jedem Einzelnen hier ins Herz legst, diesen Auftrag wirklich in aller Treue zu erfüllen, indem er ein fruchtbares Herz hat, was hinausgeht und dein Wort verkündigt, das allein Macht hat, Menschen zu retten. Lass uns treue Knechte sein, indem wir die Menschen um uns herum so gut wie es können, in allen Gebet, in aller Liebe, in aller Langmut beurteilen und ihnen das Wort bringen, dass es ihre Herzen durchdringt, mit welchen Kämpfen, mit welchen Ausrichtungen, mit welchen Dornen sie auch zu kämpfen haben oder sich komplett dort untergegangen haben. Ich denke, dass wir wirklich Interesse an den Seelen haben, denn wenn sie nicht reagieren, dann sind sie auf ewig verloren. Lass uns wirklich diese Seelen nicht egal sein, sondern den Dienst am Wort erfüllen. Und wir danken dir und preisen dich, dass du ein Gott bist, der Sünder rettet, dass wir zusammen hier stehen dürfen, um dich anzubeten. Und das wollen wir jetzt tun, wenn wir Lieder singen. Nicht nur, um den Gottesdienst abzuschließen, weil es so gut ist, zwei Lieder zu singen, sondern wirklich als Anbetung deiner selbst, weil du ein gnädiger Gott bist, der Menschen errettet, allein aus Gnade. In Jesu Namen. Amen.